Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 58. Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen bei Justitias Töchter über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit Frauen über Recht. Wir, das bin ich, Dana Valentina, Juristin aus Hamburg und wie immer moderiere ich mit meiner lieben Kollegin
Selma Garter, das bin ich. Ich bin Juristin in Berlin.
Ja, Selma, wir haben uns heute im Prinzip ein sehr klassisches Thema vorgenommen, ein sehr klassisches feministisches Thema. Wir wollen nämlich über Schwangerschaftsabbrüche sprechen und wollen uns da heute ganz speziell die Versorgungslage anschauen. Also gucken, wie gut sind wir da in Deutschland eigentlich aufgestellt, wie weite Strecken muss ich zurücklegen, um einen Schwangerschaftsabbruch zu realisieren, auf welche Hürden treffe ich möglicherweise, wenn ich eine Schwangerschaft abbrechen möchte. Und wir wollen auch über ein ganz spezielles Problem der Versorgungslage sprechen, was die Zugänglichkeit betrifft, nämlich eine Problematik, die durch Kliniken erzeugt wird, die sich verweigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Da sind jetzt jüngst in den Medien auch einige Fälle diskutiert worden im Zusammenhang von Krankenhausfusionen und da weigern sich eben Krankenhäuser nunmehr für die Zukunft Schwangerschaftsabbrüche weiter durchzuführen. Und das ist doch ein Thema, was sowohl feministisch als auch rechtlich möglicherweise problematisch ist. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir darüber heute mit einer tollen Expertin sprechen können, nämlich mit Professorin Anna-Katharina Mangold, Professorin aus Flensburg.
Ja, und wie wir es hier handhaben bei Justitias Töchter, wollen wir hier in der Einleitung ein bisschen die Grundsteine dafür legen, dass man dem Gespräch gut folgen kann. Und du hast es gesagt, das Problem, was wir heute uns anschauen, ist die Versorgung mit, kann man so sagen, der Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Und das Ganze müssen wir aber ein bisschen einordnen in den rechtlichen Rahmen, nämlich wie ist der Schwangerschaftsabbruch derzeit eigentlich geregelt. Darüber haben wir schon häufig hier im Podcast gesprochen. Es ist immer wieder Stein des Anstoßes aus Sicht von FeministInnen, auch aus unserer Sicht. Zuletzt haben wir gesprochen in Folge 45. Als es ganz kurz am Ende der letzten Legislatur so aussah, als könnte tatsächlich da was in Bewegung dann doch nochmal geraten, nämlich der Schwangerschaftsabbruch sogar legalisiert werden. Wir empfehlen die Folge, um da nochmal reinzuhören. Wir wissen heute, es kam nicht dazu. Das heißt, wir sind immer noch konfrontiert mit der gleichen Rechtslage. Die besteht darin, dass der Schwangerschaftsabbruch derzeit nach deutschem Recht kriminalisiert ist. Es ist kriminell, einen Schwangerschaftsabbruch erstmal vorzunehmen. Und das fußt auf Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, was nämlich der Ansicht ist, dass das auch so sein muss, um das ungeborene Leben zu schützen. Also er ist geregelt in § 218 StGB, er ist grundsätzlich rechtswidrig. Es sei denn, der Schwangerschaftsabbruch wird nach der sogenannten Beratungslösung innerhalb von 12 Wochen vorgenommen und nach einer Pflichtberatung. Und dann gibt es eben auch noch die Ausnahmen für die kriminologische oder eben medizinische Indikation. Jetzt ist es so, also warum sagen wir das nochmal? Weil man es, denke ich, wissen muss, diesen Hintergrund. Aber es hat auch ganz reale Folgen, diese Lage für die Versorgungslage. Nämlich einerseits werden die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nicht genommen, eben es sei denn, er ist medizinisch oder kriminologisch indiziert. Und die Stigmatisierung führt auch dazu, dass es immer weniger Ärztinnen und auch Kliniken gibt, die den Schwangerschaftsabbruch durchführen. Und dabei wären wir dann bei der Versorgungslage.
Genau, und zur Versorgungslage, da gibt es nämlich jetzt auch gerade wieder neue Zahlen. Also vielleicht erstmal, wie viele Schwangerschaftsabbrüche werden in Deutschland durchgeführt? Das sind etwa 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Und man muss sagen, davon sind die allermeisten welche, die dieser sogenannten Beratungsregelung entspringen. Also Fälle, in denen in den ersten 12 Schwangerschaftswochen die Schwangerschaft abgebrochen wird nach einer vorherigen Beratung und einer Zuwartefrist. Ein ganz, ganz geringer Prozentanteil sind welche mit medizinischer oder kriminologischer Indikation. Jetzt hatte das Bundesgesundheitsministerium schon vor einiger Zeit eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die sich mit Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer mit Angeboten der Beratung und der Versorgung beschäftigen sollte. Das ist die sogenannte ELSA-Studie und die ist letztes Jahr im Frühherbst veröffentlicht worden und hat tatsächlich ganz interessante Ergebnisse nochmal zutage gefördert, die die Versorgungslage betreffen. Man kann dort nämlich nachvollziehen, dass es zum einen in mehreren Bundesländern so ist, dass es nur noch ganz, ganz wenige Ärztinnen und Einrichtungen gibt, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dann wurden schwangere Personen befragt für die ELSA-Studie und dort hat jede fünfte der befragten Frauen berichtet, dass es ihr schwer gefallen sei, eine Einrichtung für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden. Es gibt sogar einen kleineren Prozentsatz von 4,5% der Befragten, die sagten, sie mussten dafür eine Entfernung von über 100 Kilometern zurücklegen. legen. Besonders schwierig ist es in ländlichen Regionen. Da gab weniger als ein Viertel der Befragten an, dass sie innerhalb von einem Radius von 10 Kilometern eine Praxis oder eine Klinik erreicht haben. Das sind Probleme, weil diese Verzögerungen, die sich hier zeigen, diese Hürden in der Inanspruchnahme eines Schwangerschaftsabbruchs zu auch erhöhten psychischen Belastungen führen können und natürlich auch mit größeren medizinischen Risiken einhergehen können.
Also man sieht daran, dass die Versorgungslage, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen, jedenfalls derzeit defizitär ist, also nicht optimal. Eine weitere Frage, die wir uns ja hier jetzt immer stellen, weil wir ja der Podcast für feministische Rechtspolitik sind, warum ist das eigentlich ein rechtliches Thema? Das werden wir natürlich vertieft besprechen mit unserem Gast. So viel hier vorab vielleicht schon mal gesagt. Es ist deswegen ein rechtliches Thema, weil grundsätzlich es eine Rechtspflicht gibt für die Länder, eine ausreichende Versorgungslage in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch herzustellen oder zu gewährleisten. Das Ganze ist geregelt im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Das ist ein Gesetz, was eigentlich erstmal die Voraussetzung eines legalen oder straffreien Schwangerschaftsabbruchs regelt. Aber es gibt da eben auch die etwas unterbelichtete Norm, die sagt im Paragraph 13, dass die Länder ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen und den ungehinderten Zugang zu diesen sicherstellen müssen. Soweit, so gut. Wir haben gehört, da klafft Realität und Anspruch vielleicht etwas auseinander. Warum ist das Thema jetzt gerade aktuell?
Ja, man könnte die ELSA-Studie jetzt natürlich so verstehen, dass wir hier zumindest Versorgungslücken haben, was darauf hindeuten könnte, dass die Bundesländer die Pflicht, die du gerade beschrieben hast, der sie unterliegen, jedenfalls aktuell noch nicht hinreichend nachkommen, die nicht vernünftig erfüllen. Und genau aus diesem Grund gab es jetzt gerade einen Antrag der Grünen, der kürzlich auch im Gesundheitsausschuss beraten wurde. Und zwar fordern die Grünen, dass der Bund jetzt geeignete Maßnahmen ergreifen soll, damit die Länder eben künftig ihrer Versorgungspflicht endlich nachkommen. Zu diesem Antrag gab es eine Anhörung im Gesundheitsausschuss. Ich war auch mit dabei und auch der DJB hat dort Stellung genommen und hat dabei Bezug genommen auf ein Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes, das auch kürzlich erst erschienen ist, nämlich im Januar 2026. Keine Ausnahme vom Versorgungsauftrag. In diesem Policy Paper hat sich der DJB beschäftigt mit dem Weigerungsrecht von Kliniken. Das ist nämlich noch ein weiteres Problem, das sich auch auf die Versorgungslage auswirkt. Worum geht es da, Selma?
Ja, also das Ganze ist jetzt auch gerade noch mal ein bisschen hochgekocht und konnte auch verfolgt werden in den Medien. Es gibt nämlich jetzt eine Entwicklung, die sich abzeichnet, ich würde sagen, vor dem Hintergrund eben auch der Krankenhausreform, die da angestrengt wird. Und ein Baustein der Krankenhausreform ist ja auch, dass Fusionen oder Zusammenschlüsse von Kliniken erleichtert werden und auch gewünscht sind. Und in dem Zuge gab es jetzt einige Zusammenschlüsse von vormals evangelischen und vormals katholischen Krankenhäusern zu sogenannten gemischt konfessionellen Krankenhäusern. Und was die Entwicklung, die dann eintritt, oder die da zu beobachten ist, birgt das Risiko, die Versorgungslage nochmal zu verschärfen. Denn was passiert da? Die Krankenhäuser, die vorher in evangelischer Trägerschaft waren, die haben üblicherweise die Schwangerschaftsabbrüche auch vorgenommen, die katholischen nicht. Und in den Fusionen setzen sich nun, man kann es beobachten, insbesondere in zwei Städten in Deutschland, die katholischen Träger durch und haben eben in den Fusionsverträgen festgelegt, dass sie fortan keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen. Zwei Fälle, die da in den Medien diskutiert wurden, war der eine ist aus Flensburg und der andere ist aus Lippstadt. Und ja, über diese Fälle möchten wir gerne mit unserem Gast heute sprechen, denn sie werfen ja auch die Frage auf, dürfen die das eigentlich? Dürfen eigentlich gerade gemischt konfessionelle Krankenhäuser sich einfach auf den Standpunkt stellen, wir untersagen unseren Ärztinnen und Ärzten Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen? Und hier kommt unser Gast ins Spiel, den wir ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen wollen. Liebe Katharina, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
Sehr schön, wir freuen uns auch und du kennst das Spiel, du warst bei uns ja schon zu Gast. Wir steigen jetzt ein, indem wir dich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Du warst schon mal bei uns zu Gast, das möchte ich auch nochmal sagen. Wir haben damals gesprochen über die Verbandsklage im Antidiskriminierungsrecht und das ist eines deiner Forschungsschwerpunkte, das kann man sagen. Du bist Professorin für Europarecht an der Europa-Universität Flensburg seit April 2019. Hast zuvor, ganz kurz vielleicht angesprochen, ein juristisches Masterstudium an der University of Cambridge absolviert. Und dich habilitiert unter dem Titel Demokratische Inklusion durch Recht zur Legitimation von Antidiskriminierungsrecht. Das war 2016 eine Arbeit, so viel möchte ich sagen, die ja wegweisend und inspirierend für viele Forscherinnen und Forscher, die nach dir kamen, also Nachwuchsforscherinnen gewesen ist, so auch für mich in meiner Arbeit. Wir haben angesprochen damit eins deiner Forschungsschwerpunkte, nämlich Gleichstellung von Frauen und Antidiskriminierungsrecht. Daneben befasst du dich aber auch mit dem Religionsverfassungsrecht. Und deswegen bist du heute für uns eine ganz besonders ausgewiesene Expertin, weil es wird hier heute tatsächlich viel um die Schnittstelle auch gehen oder um vielleicht die Konfliktlagen, die auftreten in Bezug auf eben, wir haben es gehört, die Krankenhäuser, die sich da eben auf ihre Religionsfreiheit versuchen zu berufen. Ganz zum Schluss noch, wir kennen uns aus dem Deutschen Juristinnenbund. Auch dort bist du engagiert seit vielen Jahren und warst zum Beispiel in den Jahren von 2021 bis 2023 Vorsitzende der Kommission Europa und Völkerrecht.
Ja, in Flensburg bin ich 2019 angekommen und wurde eigentlich gleich mit dem Thema, das damals in dem Sommer zum ersten Mal richtig hochgekocht ist, konfrontiert, dass nämlich ein neues Zentralkrankenhaus gebaut werden soll. Und dieser Beschluss, der ja umfangreiche Planungen und Finanzierungsfragen auch mit umfasst, sah vor, dass die bisherigen zwei Krankenhäuser, einerseits getragen von der evangelischen Kirche, der Diakonie, und andererseits von der katholischen Träger, den Maltesern, dass diese beiden Träger fusionieren, um gemeinsam das neue Krankenhaus, was unbedingt notwendig ist, wie ich aus eigener Anschauung weiß, die sind schon sehr in die Jahre gekommen, die Flensburger Krankenhäuser, dass die also fusionieren sollen, um dieses neue Krankenhaus zu errichten gemeinsam. Und es ist dann eben bekannt geworden, dass diese Zusammenarbeit eben einen Kompromiss enthält, der so aussieht, dass nun keine Abbrüche mehr vorgenommen werden sollen, Schwangerschaftsabbrüche, was natürlich aus Sicht betroffener Personen überhaupt gar nichts Kompromisshaftes ist. Und die Sache ist damals bereits durch eine Petition im Petitionsausschuss des Landtags in Kiel gelandet. Und dort wurde tatsächlich eine Anhörung vorgenommen und damals habe ich bereits eine Stellungnahme vorgetragen, wo ich das verfassungsrechtliche Argument insbesondere vorgebracht habe, dass es zwar ein religiöses Weigerungsrecht geben mag, aber dass ein gemischt konfessionelles Haus keine solche gemeinsame Glaubenslehre hat und sich deswegen auch nicht auf ein religiöses Weigerungsrecht berufen könne. Und die Sache ist jetzt seither immer weiter verschoben worden, diskutiert worden und jetzt ist in diesem Frühjahr auf einmal und sehr überraschend für alle Beteiligten heimlich die Abrede getroffen worden, dass sich die Diakonie gänzlich aus dem Betrieb des neuen Krankenhauses zurückzieht und das also nur die Malteser machen. Da hat insgesamt auch die evangelische Nordkirche kein besonders gutes Bild abgegeben, möchte ich dazu sagen, als Mitglied dieser Kirche. Die haben sich dann eben entschieden, das sollen jetzt nur die Katholiken machen. Und dann haben die natürlich auch als katholischer Träger vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, sich auf ein Weigerungsrecht zu berufen.
Bevor wir jetzt näher auf dieses Weigerungsrecht zu sprechen kommen, würde ich gerne vorher mit dir nochmal auf die verfassungsrechtliche Lage generell von diesem Versorgungsauftrag blicken. Also Selma hat uns ja in der Einleitung schon kurz berichtet von dem Schwangerschaftskonfliktgesetz, was in § 13 Absatz 2 eben die Verpflichtung der Bundesländer vorsieht, Schwangerschaftsabbrüche und eine hinreichende Versorgung damit auch sicherzustellen. Das ist, finde ich jetzt, so etwas, was man jedenfalls aus der juristischen Ausbildung gar nicht so ganz präsent hat. Also man kennt irgendwie diese beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch und nimmt daraus so mit, da wird der Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens ganz stark gemacht, dass letztlich dieser Versorgungsauftrag auch zurückgeht auf die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, war mir jedenfalls erst sehr spät klar. Deswegen vielleicht kannst du uns da nochmal abholen und diesen Versorgungsauftrag, der jetzt erstmal sich an den Staat richtet, also an die Länder dann in dem Fall, wie sich der eigentlich begründet.
Bayern, das Bundesland Bayern hatte sich ja gegen die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruches gewehrt. Und diese Neuregelung ist vorgenommen worden nach der Wiedervereinigung, weil ja in der DDR der Schwangerschaftsabbruch bereits lange Zeit nicht mehr strafbar war und es dann eben auch einen entsprechenden Artikel im Einigungsvertrag gab, der hier eine Versorgung oder eine Versorgung von Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen vorgesehen hat. Und dann kam dieser sehr halbgare Kompromiss heraus, der dann vom Bundesverfassungsgericht nochmal radikalisiert wurde. Und da nun ein Bundesland geklagt hatte, nämlich Bayern, ging es auch um die Kompetenzfrage, denn das Bundesgesetz sah vor, dass die Länder ein ausreichendes und flächendeckendes Angebot sowohl ambulanter als auch stationärer Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen hätten. Und dabei ging es darum, ob der Bund, denn das war ja ein Bundesgesetz oder ist ein Bundesgesetz, ob der Bund die Kompetenz habe, das den Bundesländern als Aufgabe zu übertragen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht die Seiten der Entscheidung aus dem 88. Band, nämlich ab Seite 328, einige Ausführungen dazu gemacht, um eben zu begründen, dass das eine Staatsaufgabe ist, die der Bund durchaus den Bundesländern übertragen darf. Und es hat einige interessante Ausführung gemacht, die nach meiner Wahrnehmung extrem selten berücksichtigt werden, wenn sonst doch alles als der heilige Gral und das heilige Wort zu Schwangerschaftsabbrüchen gilt. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt, dass aus der Kompetenz für die öffentliche Fürsorge eine solche Kompetenz herrühren könne, den Ländern die Pflicht aufzugeben, die Versorgung sicherzustellen. Und zwar deswegen, und jetzt kommt es ein bisschen kompliziert, weil das dem Lebensschutz des Embryos am besten diene. Und es sei also am besten, ich zitiere mal aus der Entscheidung, es dient dem Lebensschutz, wenn sich der Arzt nicht wegen einer weiten Anreise der schwangeren Frau gedrängt sieht, den Schwangerschaftsabbruch an dem Tage, an dem sie sich bei ihm zum ersten Mal einfindet, vorzunehmen. Bei einer unklaren Lage wird sich der Arzt dann eher darauf beschränken, zunächst das ärztliche Gespräch mit der Frau zu führen und sie in Übereinstimmung mit der auf Lebensschutz gerichteten ärztlichen Berufsschule zu beraten, einen etwaigen Eingriff aber auf einen späteren Tag verschieben. Damit wird sich noch einmal die Chance für eine Entscheidung der Frau zugunsten der Ungeborenen eröffnen. Zum anderen kann es in einer solchen Situation auch der Schwangeren eine Hilfe in der Not sein, wenn sich für einen ersten Arztbesuch die An- und Abreise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln an einem Tag bewältigen kann. Also dieses an einem Tag ist hier wichtig. Und an etwas früherer Stelle geht das Bundesverfassungsgericht auf die Frage ein, wie eigentlich die Länder diese Aufgabe erledigen könnten. Und da führt das Gericht aus, eine so verstandene Sicherstellung verlangt ein umfassendes Konzept jeweils für das ganze Land. Gefordert sein können flächenbezogene Erhebungen des voraussichtlichen Bedarfs und der bereits vorhandenen Einrichtungen sowie, ähnlich wie bei der Krankenhausplanung, eine landesweite infrastrukturelle Planung, in welche die Einrichtungen privater, freigemeinnütziger, kommunaler oder staatlicher Träger aufzunehmen und aufeinander abzustimmen sind. Also, es gibt eine doppelte Pflicht, die aus der Entscheidung abzuleiten ist. Einerseits die Reise, die An- und Rückreise soll innerhalb eines Tages bewältigbar sein für die Frau. Und das dient dem Lebensschutz, so das Gericht. Und andererseits, die Länder müssen, um diesen Versorgungsauftrag zu erfüllen, erstmal den Bedarf erheben und dann eine Planung machen, die die Versorgung sicherstellt.
Das würde ich jetzt so verstehen, auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass jetzt in der Situation, wenn wir am Beispiel Flensburg bleiben, sich ja mindestens mal die Frage stellt, was tut denn das Land quasi Schleswig-Holstein gerade? Auch ne, im Zusammenhang mit solchen Krankenhausfusionen, Zusammenlegungen, mit einer veränderten Aufstellung auch der Krankenhauslandschaft, um das sicherzustellen? Und was tun Sie faktisch? Also spielt das faktisch eine Rolle im Land?
Nun, also die Gesundheitsministerin, die übrigens eine Verfassungsrechtsprofessorin ist, Kerstin von der Decken, hat sich in einer Anhörung unlängst im Gesundheitsausschuss dahingehend eingelassen, dass das Land die Versorgungslage für ausreichend hält, dass es also überhaupt kein Versorgungsproblem gäbe und dass deswegen auch kein Handlungsbedarf bestehe. Und deswegen wird eben auch faktisch nichts gemacht. Also wir sind in einer Situation, wo sich die Landesregierung im Moment überhaupt auch nur weigert, das Problem anzuerkennen.
Wenn ich nochmal einhaken darf, ich würde gern quasi das verfassungsrechtliche Argument vielleicht nochmal ein bisschen besser verstehen und vielleicht auch zuspitzen. Ich fand es toll, dass du diese O-Töne sozusagen wiedergegeben hast, weil was da ja ganz deutlich wird, wenn man sich das anhört, ist diese Perspektive, die das Gericht in dieser Entscheidung durchweg einnimmt, nämlich die des Lebensschutzes. Jetzt ist es aber doch ein bisschen kompliziert oder ich glaube, ich habe noch so ein bisschen den Knoten im Kopf erstmal so, wie endet man am Ende bei einer flächendeckenden Versorgung gerade mit dem Abbruch, wenn doch das Gericht eigentlich sagt, so Schwangerschaftsabbruch ist etwas, das können wir nicht wollen und die ganze Beratung muss darauf ausgerichtet sein und wie wir das begleiten, dass die Frau doch bestenfalls noch überzeugt werden soll, dieses Kind zu behalten. Wie landet man dann dabei, dem wir brauchen doch eigentlich eine flächendeckende Versorgung mit der Möglichkeit, den Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen? Also nochmal vielleicht einhakend die Frage an dich. Und wenn du jetzt die Entscheidung so liest an der Stelle, dass tatsächlich das Gericht da einen Auftrag von Verfassungswegen auch in Bezug auf die Versorgungslage dem Staat erteilt hat oder ins Buch geschrieben hat, dann ist doch auffällig, dass das Schwangerschaftskonfliktgesetz diese ganze Beratungslösungsdetails, die das Gericht im Übrigen gesagt hat, sehr umfassend aufgenommen hat und ansonsten sich aber auf den Paragraph 13 Absatz 2 beschränkt und sagt, ja, ihr müsst halt irgendwie eine Versorgungslage sicherstellen. Würdest du sagen, dass das Schwangerschaftskonfliktgesetz oder die Rechtslage, wie wir sie im Blick auf die Versorgungslage gerade haben, tatsächlich verfassungswidrig ist?
Also ich fange mal mit deiner ersten Frage an. Wie kommt das da überhaupt rein? Und die Konstellation ist eben, dass ein Bundesland, Bayern, sich geweigert hatte und gesagt hat, das ist gar nicht deine Kompetenz, Bund, das darfst du uns nicht als Aufgabe überhelfen. Und Bayern die ja sehr konservativ in der bayerischen Staatsregierung sind, damals auch waren und es bis heute sind, haben sich dann auch in der konkreten Umsetzung nach der Entscheidung, die im 88. Band nachzulesen ist, also von 1993/94, hat sich Bayern eigentlich nur Gedanken gemacht, wie man Schwangerschaftsabbrüche so schwer wie möglich machen kann. Die haben extreme Auflagen gemacht den Ärztinnen, dass nicht mehr als 50% ihrer Einkünfte aus Schwangerschaftsabbrüchen kommen dürfen. Hohe Auflagen an die Ausstattung der Praxen und insgesamt einfach ganz, ganz viele Erschwernisse eingebaut. Und dagegen hatten sich dann Ärztinnen zur Wehr gesetzt mittels einer Verfassungsbeschwerde. Und das ist auch eine wenig bekannte Verfassungsgerichtsentscheidung, wo das Verfassungsgericht dann später nochmal alles gesagt hat. Im Übrigen, so wie das jetzt geregelt ist, ist das okay. Aber es ist nicht okay, was Bayern macht, nämlich das faktisch zu verunmöglichen, dass es überhaupt eine Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat das also, das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, aus der ursprünglichen zweiten Schwangerschaftsabbruchsentscheidung vollumfänglich festgehalten, hat gesagt, es geht schon um die tatsächliche Versorgung auch. Meine Beobachtung ist halt nun, dass die Landesregierungen das ganz bewusst ignorieren. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Also es wird extrem selektiv gelesen, insbesondere von konservativer Seite. Es wird die Kriminalisierung ganz hoch gehalten. Es wird immer behauptet, das sei ein Kompromiss, diese 218a-Lösung, während im verfassungsrechtlichen Vergleich es sich in Wahrheit um eine absolute Extremposition handelt. Und auch in den Passagen, die ich jetzt vorgelesen habe aus dieser Entscheidung, sieht man, dass die Schwangere kaum als handelndes Subjekt, sondern nur als Regelungsgegenstand, also eigentlich als Objekt der Regelung vorkommt. Und dieser Ansatz ist eigentlich in einem gewissen Widerspruch zu der Übertragung der Aufgaben an die Länder mit der Sicherstellung des Schwangerschaftsabbruches. Gleichwohl würde ich jetzt sagen, obwohl die Entscheidungen insgesamt sehr, sehr problematisch sind, glaube ich, dass es total wichtig ist, eben auch diesen zweiten Teil zu lesen, wahrzunehmen. Und es ist auch meine Erfahrung, dass ganz viele Menschen, die sich schon viel mit Schwangerschaftsabbruch und Verfassungsrecht befasst haben in diesem Bereich, immer wieder überrascht sind, dass das da drin steht. Und ich finde eben insbesondere diese Parenthese, wie bei der Krankenhausplanung, ganz, ganz kräftig, weil wir da eigentlich einen Regelungsidealfall haben, an dem man sich orientieren könnte. Das passiert aber nicht. Das soll überhaupt nicht angefasst werden. Obwohl wir jetzt diese Neuregelung haben, ist es eben so, dass wir sehen, dass Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, eben auch großen Widerständen immer wieder von den sogenannten Lebensschützern ausgesetzt sind. Und das ist auch die Situation, die wir jetzt in Flensburg haben. Es wird also diskutiert, dass man jetzt so ein extra Pavillon auf dem neuen Gelände macht, was natürlich Sicherheitsbedenken ohne Ende aufwirft. Wie soll man das sicherstellen, dass dann nicht Leute da hingehen und dann genau diese Leute wieder belästigen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder vornehmen lassen wollen? Also diese Aussonderung des Schwangerschaftsabbruches, ja, die Weigerung letztlich, diese Grundversorgung sicherzustellen, und zwar obwohl das Verfassungsgericht das gesagt hat. Wir sind zwar sehr konservativ, dass wir das kriminalisieren, aber es ist ein Versorgungsauftrag, sicherzustellen.
Jetzt ist das ja, jetzt haben wir angesprochen, so ein bisschen die strukturelle Ebene. Also du sagst, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich gesagt, wir müssten die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen ähnlich planbar oder planen wie die Krankenhausplanung. Das geschieht nicht. Das ist schon mal ein sehr großes Problem. Das zweite Problem, das setzt vielleicht ist zu beobachten bei den individuellen Krankenhäusern. Das haben wir eingangs schon angesprochen. Nämlich, dass dann dazukommen kann, dass die Krankenhäuser, die vielleicht ja dann irgendwie so ein bisschen selber entscheiden müssen, bieten wir jetzt diese Schwangerschaftsabbrüche an und in welcher Anzahl und wie auch immer, dann noch, sofern sie in kirchlicher Trägerschaft sind, häufig sagen, das machen wir nicht. Mit Blick auf unser religiöses Selbstbestimmungsrecht können wir das nicht vereinbaren. Wir bieten hier keine Schwangerschaftsabbrüche an. Vielleicht erstmal, bevor wir auf das Problem der Gemischtkonfessionellen kommen, um das zu verstehen, was ist dahinter, ich sag mal, das Reasoning oder auf welches Recht können sich, du hast es vorhin gesagt, katholische Krankenhäuser unter Umständen tatsächlich mit Erfolg da berufen, wenn sie sagen, unsere Ärztinnen und Ärzte machen das hier nicht.
Das Verfassungsgericht hat sich dem Weigerungsrecht einzelner Personen, die an Schwangerschaftsabbrüchen beteiligt sind, also insbesondere Ärztinnen und Ärztinnen, ärztlichem Personal, Pflegepersonal und so weiter, damit befasst und hat gesagt, wenn das dem Gewissen dieser Menschen widerspricht, Abbrüche vorzunehmen, dann dürfen sie nicht gezwungen werden, sie vorzunehmen. Und es dürfen auch keine nachteiligen Folgen daran geknüpft werden, wenn sie sie nicht vornehmen. Aber umgekehrt dürfen auch keine nachteiligen Folgen dran geknüpft werden, wenn sie sie vornehmen. Und das ist natürlich total richtig. Die Gewissensfreiheit ist die individuelle Überzeugung von der moralischen Richtigkeit. Und das Grundgesetz schützt die Möglichkeit, das eigene Verhalten an dieser moralischen Überzeugung auszurichten. Das ist auch die Grundlage zum Beispiel für die Wehrdienstverweigerung gewesen, die Gewissensfreiheit. Und das ist also so unabhängig jetzt erstmal von dem religiösen Bezug, das Recht an den eigenen moralischen Überzeugungen entlang seine Lebensgestaltung auszurichten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig festzuhalten, dass es eine individuelle Frage ist, der moralischen Überzeugung, ob Schwangerschaftsabbrüche eine Person vornehmen will oder nicht.
Das ist ja auch das, was einfach gesetzlich sich dann in Paragraph 12 im Schwangerschaftskonfliktgesetz so niederschlägt, ne? Denn da steht ja letztlich, niemand muss oder darf dazu gezwungen werden, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen.
Genau, so ist das. Und jetzt stellt sich die Frage, ob das auch Kollektiven zusteht, also mehr als einer Person. Zum Beispiel dem Träger eines Krankenhauses. Und da kann man auf jeden Fall sagen, also die Gewissensfreiheit ist individuell radiziert. Sie steht den einzelnen Personen, der einzelnen individuellen Person zu, weil es eben ihre moralische Überzeugung ist. Kollektiv gewendet kennen wir die Religionsfreiheit. Das ist also die Möglichkeit und der Schutz, das eigene Leben an religiösen Vorstellungen auszurichten, die man mit anderen Menschen kollektiv teilt. Und das ist die Religionsfreiheit. Es wird immer wieder gesagt, und ich glaube, dass da einiges dafür spricht, dass die Religionsfreiheit, die ja hart erkämpft worden ist in den Religionskriegen in Europa, dass die eine Freiheit ist, die in allererster Linie den Pluralismus von Überzeugung in Gesellschaften schützt, weil wir eben unterschiedliche Vorstellungen haben, aber trotzdem gemeinsam mit anderen religiöse Vorstellungen entwickeln können und unser Leben danach auch ausrichten dürfen. Und dass die Religionsfreiheit eine kollektive Dimension hat, das hat das Bundesverfassungsgericht ganz oft schon entschieden. Zuallererst in der sogenannten Lumpensammlerentscheidung, dass eben auch wirtschaftliches Handeln, was von anderen aus rein wirtschaftlichen Gründen betrieben wird, religiös radiziert sein kann. Und ich würde jetzt so sagen, also man kann jetzt auch über diese Entscheidung einiges Kritisches sagen, da mache ich mir gerade Gedanken zu, aber es ist von der Idee her so, dass das stehende Rechtsprechung, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist, zu sagen, es gibt eine kollektive Dimension, die auch Kollektiven erlaubt, ihr Handeln an den religiösen Vorstellungen auszurichten. Und auf der Basis dieser etablierten Rechtsprechung würde ich also sagen, dass ein religiös geprägtes Haus Ausdruck der kollektiven Überzeugung, Religionsüberzeugung auch sagen kann, wir nehmen eben keine Schwangerschaftsabbrüche vor. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob ein solches Haus, das von vornherein ausschließt, Abbrüche vorzunehmen, in diese Bedarfsplanung für Schwangerschaftsabbrüche und die Sicherstellung der Versorgungslage aufgenommen werden kann. Und das ist ja der Clou. Wenn also die Aufgabe der Landesregierung ist, eine Versorgung sicherzustellen und sie von vornherein wissen, dass ein katholisches Haus sich weigert, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, dann dürfen die eben nicht in die Planung der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen einbezogen werden. Können sie ja nicht.
Kurze Nachfrage dazu dann doch nochmal. Gewissensfreiheit verstehe ich individuell. Religionsfreiheit müssen wir es vielleicht doch nochmal aussprechen. Das ist dann das Argument, meine Religion oder die Religion des Hauses verbietet es, dass wir das hier machen, weil Schwangerschaftsabbruch ist Sünde.
Weil Schwangerschaftsabbruch nach der religiösen Überzeugung eine Handlung ist, die nicht wünschenswert ist. Ja, die sündig ist, ja klar, und die eben nach den religiösen Handlungsleitlinien dieses Hauses, also des katholischen Hauses, der katholischen Kirche, nicht zulässig ist.
Jetzt hast du nochmal betont, das ist sozusagen handlungsleitend für die katholische Kirche. Und jetzt haben wir ja die Situation, du hast jetzt uns aufgeklärt darüber, dass in Flensburg sich die Situation jetzt doch nochmal anders darstellt, weil jetzt offensichtlich die katholische Träger das alleine macht. Aber wir haben zumindest in Lippstadt, meine ich, diese Situation ist sie aufgetreten, also dass sich da eben ein katholischer, ein evangelischer Träger zusammengeschlossen haben zu einer sogenannten gemischt-konfessionellen. Und das hatte ich einleitend ja auch schon gesagt. Da haben sich dann die Katholiken in den Verhandlungen offensichtlich durchgesetzt, sodass da zu befürchten steht, dass die Schwangerschaftsabbrüche von der Hausleitung zukünftig ja einfach nicht mehr gewünscht sind und deswegen nicht vorgenommen werden. Frage an dich, trägt da dieses Argument genauso? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, also der Lippstadter Fall, das ist der Fall des Leiters der dortigen Gynäkologie, Professor Volz, der bei eben dem evangelischen Träger zunächst angestellt war und dort ganz selbstverständlich auch Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen hat und vornehmen durfte. Dem wurde im Zuge der Fusion der Träger das untersagt. Und zwar nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in seiner Privatpraxis. Und die Sache ist dann arbeitsrechtlich verhandelt worden. Und das gibt mir jetzt Gelegenheit, auch noch etwas zu sagen, was ich auch sehr spannend finde. Denn der Träger hat sich gar nicht darauf berufen, dass sie das aus religiösen Gründen machen, sondern die haben das mit dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Direktionsrecht begründet. Selma, da kennst du dich gewiss besser aus als ich. Eine Vorschrift aus der Kaiserzeit, die dem Arbeitgeber einfach das Recht gibt, zu entscheiden, wie die Arbeitnehmenden handeln sollen. Das ist also noch eine sehr obrigkeitliche Vorstellung, wie der Arbeitgeber den Arbeitnehmenden Vorgaben macht, was sie tun und was sie nicht tun dürfen. Und das ist auch das Interessante, was ich finde, dass wir eben ganz viele Häuser sehen, Krankenhausträger, die gar nicht aus religiösen Gründen das untersagen, sondern sagen, in unserem Haus machen wir keine Schwangerschaftsabbrüche, weil wir voll viele Probleme dadurch bekommen, weil wir irgendwie einen Shitstorm von den Lebensschützern bekommen, weil wir ständig Demos vor dem Haus haben und weil uns das insgesamt total kompliziert ist und außerdem ist das ja auch nicht eine Leistung, die von der gesetzlichen Krankenversicherung einfach so übernommen wird. Du hattest es gesagt. Deswegen ist das alles voll kompliziert. Und deswegen machen wir das einfach nicht. Und die beziehen sich gar nicht auf Religion, die beziehen sich auch nicht auf Gewissensfreiheit, sondern die sagen einfach, der Arbeitgeber kann entscheiden, was die Arbeitnehmenden machen sollen. Die halten sich gar nicht mit der Religion auf. Und so ist jetzt auch das arbeitsgerichtliche Verfahren von Professor Volz in Lippstadt und dann am Landesarbeitsgericht in Hamm ausgegangen. Da ging es gar nicht um Religion. Die haben sich überhaupt nicht auf Religionsverfassungsrecht bezogen. Hätte man auch machen können, aber da sind die gar nicht drauf eingestiegen, sondern die haben gesagt, das ist einfach das Direktionsrecht des Arbeitgebers, dürfen die. Und das Einzige, was sie ein bisschen problematisch fanden, ist, dass das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in der Privatpraxis von Professor Volz noch krasser formuliert war, denn der sollte dort nicht mal abbrechen dürfen, wenn Lebensgefahr für die Schwangere bestand.
Nun gut, da könnte man sagen, das ist nun nicht mal mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben vereinbar. Du würdest also auch sagen, dass jetzt die Entwicklung, die wir da in Lippstadt beobachten können, erstmal nicht über den Einzelfall hinaus weist, weil da hatten wir einfach besonders strenges, besonders drastische Ausübung dieses Direktionsrechts des Arbeitgebers.
Ich würde sogar sagen, dass das der typische Fall ist, wie das verhandelt wird, nämlich gar nicht über die Religionsfreiheit, sondern einfach über das Direktionsrecht, die unternehmerische Freiheit des Arbeitgebers. Und das ist jetzt jedenfalls auf der Basis der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung fernliegend. Also dieses Weigerungsrecht, Abbrüche vorzunehmen, das ist da jedenfalls in dieser Weise nicht vorgesehen. Aber wenn wir es jetzt so wenden, wie wird das bei dem Versorgungsauftrag, bei Sicherstellung der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen berücksichtigt, muss man einfach sagen, dass solche Häuser eben nicht in die Planung einbezogen werden dürfen. Und damit komme ich wieder zu den Anfang zurück. Die Landesregierungen müssen zunächst erheben, welche Häuser überhaupt Abbrüche vornehmen, um dann zu bestimmen, welchen Bedarf es gibt und wie sie den sicherstellen können. Und ich gehe davon aus, dass die Landesregierungen es den Krankenhäusern als Aufgabe geben müssen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil wir andernfalls die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen nicht sicherstellen können. Und wenn das eben mit wirtschaftlichen Sanktionen verbunden ist, dass die dann eben in bestimmte Planungen, zum Beispiel auch die Krankenhausplanung, nicht aufgenommen werden können, wenn sie diese Leistung nicht auch bringen, dann wäre das ein Ansatz. Aber die Lage bleibt natürlich komplex, weil, wie Dana eingangs gesagt hat, wir eine sehr sonderbare Konstruktion haben, dass der Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, wenn auch straffrei ist. Und diese Rechtswidrigkeit eben auch dazu führt, dass es nicht eine ordinäre medizinische Leistung ist, die einfach über die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, abgerechnet werden kann, sondern immer irgendwas ganz Komisches ist.
Das will die Regierung ja nach dem Koalitionsvertrag angehen. Also da hatten wir ja so ganz interessant dieses Thema aufgenommen worden, dass jedenfalls nochmal geprüft wird, inwiefern Schwangerschaftsabbrüche durch die gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt werden können. Das ist, glaube ich, auch eine Forderung, die sich so mit den Positionen des DJB deckt. Eine weitere Forderung, die ich jetzt gerade bei dir auch rausgehört habe, ist die danach, dass die Länder in ihrer Bedarfsplanung eben auch eine Verpflichtung vorsehen, der einzelnen Krankenhausträger Träger oder der einzelnen Krankenhäuser und gegebenenfalls auch prüfen können sollten, inwiefern sie damit umgehen, wenn sich dort verweigert wird, dieser Umsetzung. Einen weiteren Vorschlag, den der Deutsche Juristinnenbund in einer Stellungnahme jüngst auch unterbreitet hat, geht dahin, den Paragraphen 12 im Schwangerschaftskonfliktgesetz auch nochmal klarstellend zu ergänzen. Also da ist ja in Paragraph 12 das individuelle Weigerungsrecht geregelt und da hat der DJB in einer Stellungnahme jetzt ausgeführt, dass klarstellend aufgenommen werden könnte, dass dies nicht gilt für juristische Personen. Was hältst du von diesem Vorschlag?
Ja, ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre, jedenfalls jetzt das in Einklang zu bringen mit dem, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat halt nur gesagt, Gewissensfreiheit, wir müssen es den Einzelnen freistellen, ob sie das Schwangerschaftsabbrüche vornehmen oder nicht. Und das kann man ja vorher erfragen vor einer Einstellung, ob die Person bereit ist oder nicht. Wenn es aber um die kollektive Dimension geht, dann gibt es eben keine verfassungsrechtliche Vorgabe, dass das anerkannt werden müsste. Und wenn man jetzt sagt, es gibt keine verfassungsrechtliche Pflicht, dass eine kollektive Weigerung anerkannt wird, dann wäre das eben eine Vorgabe, die dann im Konflikt mit dem 106 Gewerbeordnung stünde, beziehungsweise als späteres Gesetz dieses Gesetz insoweit aufheben würde. Also insoweit wäre dann das Direktionsrecht des Arbeitgebers beschränkt. Und das wäre eine Möglichkeit, um jedenfalls schon mal sicherzustellen, dass die reine unternehmerische Entscheidung die Weigerung nicht rechtfertigen kann.
Und das kennen wir doch auch aus anderen Bereichen, oder? Ich bin jetzt keine Expertin im Feld, aber müssen nicht Krankenhäuser irgendwie ohnehin bestimmte Leistungen anbieten und können die eben dann nicht einfach, da ist die unternehmerische Freiheit ja ohnehin vorbestimmt oder eingeschränkt.
Aber das sind halt immer Leistungen, die auch dann von der gesetzlichen Krankenversicherung zahlt werden, die einfach rechtlich anerkannt werden. Und da beißt uns dann doch wieder diese sonderbare Konstruktion, dass die Rechtsordnung insgesamt den Schwangerschaftsabbruch als rechtswidrig behandelt werden muss, beißt uns da in den Hintern, um es auf Deutsch zu sagen.
Ich habe noch eine letzte Nachfrage, nämlich die nach dem religiösen Weigerungsrecht. Da siehst du aber dann kein Konflikt oder das wäre gerechtfertigt. Also wenn wir sagen, ihr könnt euch darauf kollektiv nicht berufen, wäre das vereinbar mit der Religionsfreiheit, die ja grundsätzlich auch den Kollektiven nach der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zusteht?
Also da wäre ich jetzt als Religionsverfassungsrechtlerin auf der Basis der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich der Auffassung, dass das ein widerstreitendes Verfassungsgut ist, nämlich die Religionsfreiheit, und dass das nicht so leicht möglich ist wie bei der allgemeinen Handlungsfreiheit. Die unternehmerische Freiheit ist ja nur ein anderes Wort für allgemeine Handlungsfreiheit. Und die kann natürlich relativ leicht eingeschränkt werden, wenn irgendein sachlicher Grund vorliegt. Die Religionsfreiheit ist ein vorbehaltlos gewährtes Grundrecht. Das heißt, kann nur eingeschränkt werden, wenn Güter von Verfassungsrang verfolgt werden. Und das ist dann eben wieder schwierig, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, der Schwangerschaftsabbruch muss insgesamt von der Rechtsordnung als rechtswidrig behandelt werden. Also mit anderen Worten, um das zu beantworten, deine Frage mit anderen Worten, es müsste aus meiner Sicht dann schon eine Ausnahme für die religiösen Träger geben und so steht das ja auch in der DJB-Stellungnahme.
Aber du sagst auch, correct me if I'm wrong, nur für die Katholiken, denn bei den Evangelien gibt es nicht, wie ist das Wort, das ist nicht Diegler.
Eine solche Glaubenslehre. Das sieht man daran, dass evangelische Häuser eben Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil sie tatsächlich auch, und da nehme ich jetzt mal meine Kirche in Schutz, da bin ich parteiisch, weil die evangelische Kirche eben schon sieht, dass Frauen auch Menschenrechte haben und auch Subjekte sind.
Dann greife ich das mit den Menschenrechten mal auf, mit den Frauen, die auch Menschenrechte haben. Und das, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, dass wir hier, was hast du gesagt, irgendwie die Katze, weiß ich, in den Schwanz, oder wir haben einfach dieses grundlegende Problem der Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Und wir haben, das hast du auch nochmal schön mit den O-Tönen in Erinnerung gerufen, das grundlegende Problem, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch in der Begründung, dass wir eine Versorgungslage eigentlich brauchen, ausgeht vom Lebensschutz und eben nicht von der Schwangeren. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie gehen wir damit jetzt eigentlich als Feministinnen um? An sich natürlich müssen wir auch dafür streiten, dass die Versorgungslage sich verbessert. Und gleichzeitig wollen wir doch einfach den großen Wurf. Darüber haben wir hier schon so häufig gesprochen. Wir wollen einfach die Entkriminalisierung und wir wollen natürlich irgendwie das System beendet sehen. Hast du da Antworten drauf? Wie gehen wir damit um?
Über diese sehr herausfordernde Frage haben wir auf dem Feministischen Juristinnentag diskutiert. Und ich glaube, das schließt sich übrigens sehr schön an mit dem, was ich nachher als feministisches Fundstück vorschlagen werde, dass man hier sehen kann, die Schwierigkeit von feministischen Rechtsforderungen, das Mögliche mit dem Wünschenswerten in irgendeiner Weise zu verknüpfen. Und ist das eine Bestätigung dieser total radikalen, ich möchte sagen extremistischen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Schwangerschaftsabbrüchen, wenn wir uns teilweise bestätigend auf sie berufen, nämlich insoweit, als das Verfassungsgericht einen Versorgungsauftrag statuiert. Und da gibt es traditionell zwei Richtungen im Feminismus, allgemein politisch, aber auch in der feministischen Juristerei, nämlich die einen, die da radikal sind, und die anderen, die eher pragmatisch sind. Wir haben also unsere eigene Variante des Realo- und Idealo-Spiels, möchte ich sagen. Da bin ich ganz klar auf der Seite des Pragmatismus. Whatever works. Wir müssen alle Argumente nutzen. Und ich sehe im Moment ganz wenig das Window of Opportunity, dass wir an den 218, 218a selbst herankommen. Dafür werde ich immer weiter kämpfen. Es ist eine extremistische, patriarchale, frauenfeindliche Regelung ohne Ende. Aber wir werden die nicht so schnell loswerden. Was wir aber sagen können ist, befolgt wenigstens das, was das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, nämlich Versorgungslage sicherstellen.
Ja, mich holt das sehr ab. Finde ich sehr einleuchtend. Vielen Dank. Das ist vielleicht schon ein ganz gutes Schlusswort. Und damit können wir vielleicht übergehen zu unseren feministischen Fundstücken.
Ja, sehr gern. Oder vielleicht noch eine Bemerkung, weil mir gerade aufgefallen ist, dass wir jetzt unter Juristinnen natürlich wieder sehr technisch und auch auf einem hohen Niveau darüber gesprochen haben, dass man natürlich auch die Betroffenen einfach im Blick behalten muss, ne? Und worüber wir nicht gesprochen haben, was bedeutet das für die einzelne Betroffene, schwanger zu sein, auf einen Schwangerschaftsabbruch angewiesen zu sein und dann eben durch die halbe Bundesrepublik gefühlt fahren zu müssen. Also das ist die Perspektive, die eben das Gericht hier leider nicht einnimmt, aber die wir natürlich als Feministinnen, finde ich, prinzipal einnehmen müssen. Und dann heißt es, bin ich ganz bei dir, Katharina, zu sagen, ja, dann nehmen wir doch die kleine Verbesserung in dieser Hinsicht und kämpfen weiter für den großen Wurf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, ich bin bereit für die feministischen Fundstücke. Seid ihr es auch?
Ja.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, dann lasst uns rüber springen in unsere Rubrik der feministischen Fundstücke.
Feministische Fundstücke.
Bei den feministischen Fundstücken stellen wir uns gegenseitig spannende Rechtsentwicklung vor. Wir haben Literaturtipps, wir haben Serientipps, wir haben Musikempfehlungen. Es ist eine kunterbunte Rubrik. Wir haben auch manchmal einen Aufreger dabei. Und wir machen es immer so, dass unsere Gästin den krönenden Abschluss bilden darf und Selma und ich vorher unsere Fundstücke mitbringen. Deswegen, Selma, was hast du denn heute dabei?
Ja, ich wünschte, ich könnte es euch zeigen. Ich habe es aber verliehen und zwar mit einer Empfehlung. Und ich bringe es auch mit als Empfehlung und ich bin aber gespannt, was ihr sagt, weil ich bin mir sicher oder ich kann mir vorstellen, ihr habt es gelesen. Es geht um das Buch von Manon Garcia. Das war hier, glaube ich, noch nicht Fundstück mit Männern leben. Für alle, die davon nicht gehört haben, es ist das Buch, was den, oder Manon Garcia ist Philosophin, ist tätig an der FU Berlin, hat den Prozess, den Pelicot-Prozess begleitet. Sie hat ihn beobachtet, sie war bei wirklich vielen Verhandlungen dabei und sie hat, man muss es sich sagen, sie hat ihn ertragen und sie hat ein Buch geschrieben dazu. Und ich habe es gelesen vor nicht allzu langer Zeit und es kam zusammen mit den Enthüllungen sozusagen Fernandes Colin und ich muss sagen, es war eine schwere Zeit und das Buch hat mir trotzdem auf eine Art da irgendwie durchgeholfen und ich fand es ein gutes Buch. Also ich empfehle es tatsächlich, auch wenn ich nicht in allen Facetten mitgehe und wenn das, ja, weiß ich nicht, man vielleicht auch sagen kann, eben es ist ein schnell geschriebenes Buch gewesen, es war ja auch das erste dazu, aber dennoch möchte ich vielleicht herausstreichen, warum es mir gut gefallen hat, also was sie macht, also die Perspektive, die sie einnimmt, oder sie schreibt sehr viel über die vielen, vielen Männer, die da mitgewirkt haben, die sich auch strafbar gemacht haben. Und ganz interessant, ich habe immer darauf gewartet, dass es dann auch mal um den Haupttäter geht, um den Dominique Pellicot, aber den blendet sie aus, weil sie sagt, ja gut, da sind wir uns einig, das ist ein Schwein, das ist ein Monster, aber diese ganzen anderen sind alle irgendwie banale Männer, die auch, und das fand ich auch interessant, häufig selbst die Erfahrung sexualisierter oder inzestuöser Gewalt gemacht haben. Die sind eigentlich nur Stellvertreter sozusagen für die vielen Männer, für das Patriarchat. Und das funktioniert funktioniert, finde ich, sehr gut und es ist wirklich auch erschütternd. Ich habe es schon angesprochen, irgendwie fand ich erhellend tatsächlich auch ihre Ausführungen zum Inzest in der Familie, also das Dominanzverlangen, was sich da irgendwie zeigt. Und ja, also was man vielleicht irgendwie dem Buch auch vorwerfen kann, das fand ich aber jetzt gar nicht so schlimm, ist, das ist die Frage, die es aufwirft, nicht wirklich beantwortet. Also es geht ja mit Männern leben, auch darauf habe ich bis zur letzten Seite gewartet, ja, wie tut man das jetzt einfach? Das wird nicht so richtig beantwortet, aber trotzdem finde ich es irgendwie berührend und für mich war es irgendwie ein wirklich hilfreiches Buch in der Zeit, auch wenn ich das irgendwie Wochen waren, in denen ich einmal mehr gedacht habe, ja, wie denn nun? Wie soll man in dieser Welt leben, mit der man mit Männern konfrontiert ist? Und gerade vor dem Hintergrund, und deswegen ist es auch ein schwieriges Buch, finde ich, oder schwer, man merkt, wie sehr sie das natürlich selber auch persönlich mitgenommen hat. Also es ist auch ein persönliches Buch. Und das ist auch eine Frage, die mich irgendwie gerade immer mehr umtreibt, ist dieses, ja, wir, gerade wenn wir uns auch abarbeiten am Patriarchaten, an den großen Problemen, das ist einfach auch wirklich für einen selber so stark zermürbend. Und ja, es hilft dann halt auch mal zu sehen, ich bin damit irgendwie nicht allein in diesem Kampf, der auch am Ende des Tages wirklich auch, finde ich, immer auch einer dann ist, auch wenn man sich zusammenschließt, eine Herausforderung, die man jeden Tag irgendwie neu bewältigen muss. Ja, ihr habt genickt, ihr habt es gelesen, habt ihr dazu Gedanken?
Also ich habe es auch gleich mir besorgt. Zum einen, weil Manon Garcia ja vorher als Philosophin auch schon über Consent, also Einwilligung in Sexualhandlungen geschrieben hat und als Philosophin nachgedacht hat und da eben sehr komplexe feministische Überlegungen vorgelegt hat, weil sie auch Französin ist und eben den Prozess live verfolgen konnte. Als Europarechtlerin habe ich mich mit den Diskussionen um die Gewaltschutzrichtlinie der EU befasst und da hat ja Frankreich gemeinsam mit Deutschland die gemeinsame Definition des Vergewaltigungstatbestandes verhindert, die da gelautet hätte, nur Ja heißt Ja. Von daher fand ich das einfach sehr interessant, auch nochmal einen Einblick in die französische Diskussion zu bekommen. Ich muss aber auch sagen, es ist ein extrem hartes Buch. Ich habe auch an verschiedenen Stellen es schwierig gefunden, wie, vielleicht habe ich das überbetont in meiner Lektüre, aber wie da auch Verantwortungen zugeschoben werden. Also wie auch Gisèle Pelicot selbst als Täterin erscheint, jedenfalls teilweise im Umgang mit ihren Töchtern zum Beispiel. Also finde ich jedenfalls nachdenkenswert, ob das eine gute darstellerische Entscheidung war.
Ja, ich habe das Buch auch quasi direkt nach Erscheinen gelesen und ich fand es auch ein sehr schwer erträgliches Buch und ich habe vor allen Dingen, glaube ich, diese Dimension eben mitgenommen, dieses, ne, man sieht es irgendwie den Männern nicht an, diese ganzen Erzählungen, wie die alle im Gerichtssaal sitzen und auftreten und ne, so quasi wie so der Nachbar von nebenan irgendwie aussehen und das hat mich schon so sehr auch umgetrieben, also auch so im öffentlichen Raum und dieses, ne, also so quasi jeder kann Täter sein, was ja auch nochmal so ein Gefühl ist, was sich jetzt auch für mich nochmal und ich glaube ja einige auch mit dem Fernandes-Fall in Deutschland irgendwie auch nochmal so ein kollektives Gefühl irgendwie war, was jedenfalls in meinem Freundinnenkreis und so auch nochmal viel diskutiert wurde und aufgerufen wurde und das fand ich an dem Buch einfach irgendwie, ja, krass. Also das habe ich daraus sehr mitgenommen. Ich schätze Manon Garcias Arbeit auch zum Gespräch der Geschlechter sehr und eben auch zum Konsens. Habe ich mich ja auch in meiner Forschung mit beschäftigt. Aber mich hat es auch so ein bisschen zurückgelassen und dazu passt auch vielleicht der Fall Fernandes nochmal, ja, eben mit genau dieser Frage, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und dazu passt mein Fundstück. Ich habe zwar keine so richtige Lösung dabei, aber ich habe einen Text jetzt kürzlich nochmal gelesen, den ich vor einem Jahr schon mal gelesen habe. Das ist ein ganz kleines Essay, das in der Taz erschienen ist, von Laura Cattoni. Die schreibt da häufiger, auch häufiger zu feministischen Themen, hat sich auch schon häufiger mit Gewalt beschäftigt. Und es ist ein Text, der heißt Die Liebe, die ich habe und ist ein sehr persönlicher Text von ihr, in dem sie eine Entscheidung kundtut, nämlich die Entscheidung keine Männer mehr, kein Sex, keine Dates, keine Beziehung und darüber schreibt, warum sie so glücklicher ist. Und das ist so ein ganz kleiner Text, ist jetzt mal was ganz anderes, aber jedenfalls habe ich den auch vor dem Hintergrund so dieser ganzen Geschehnisse nochmal hervorgeholt und wollte ihn heute als feministisches Fundstück mitbringen.
Ja, kann man ja durchaus sagen, ist ja ein Lösungsangebot, nicht? Katharina, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich kann vielleicht nur sagen, dass ich unlängst einen Text geschrieben habe, den habe ich aber nicht mitgebracht, aber nur bei mir bleibt tatsächlich eher Wut übrig, ne? Und der heißt Die Wut, die bleibt, nach dem tollen, tollen Roman von Marieke Fallwickel. Denn Colleen Fernandes und Christian Ulmen, das ist ja nur, ist dann gekommen, aber wir haben in Deutschland zwei Verfahren gerade, wo es auch um das Spiking von Ehefrauen geht. Darüber spricht niemand, das wird in den ganzen Medien nicht dargestellt. Ich kann das einfach überhaupt nicht glauben. Naja, aber ich bringe eigentlich ein anderes Fundstück mit, und zwar natürlich etwas Historisches. Und zwar bringe ich euch mit den wirklich wunderbaren Band, eine Doppelbiografie. Die Rebellion ist eine Frau, Anita Augsburg und Lida G. Heimann, das schillerndste Paar der Frauenbewegung, ist 2002 erschienen und von Anna Dünnebier und Ursula Scheu gemeinsam geschrieben worden. Die Anita Augsburg, das ist meine Heldin. Also ich habe ja ganz viel so Devotionalien von RBG, von Ruth Bader Ginsburg, aber in Wahrheit ist meine juristische Heldin Anita Augsburg. Das war nämlich die erste Juristin, deutsche Juristin, die hatte in Zürich studiert und hat dort eben dann promoviert und war die erste Juristin. Durfte natürlich überhaupt nicht juristisch arbeiten in Deutschland, aber sie hat in der Frauenbewegung sehr stark den Einsatz des Rechts vorangebracht und war eben in dem radikalen Flügel der Frauenbewegung und dann auch sehr oft in Konflikt mit dem bürgerlichen Lager. Und das ist, was ich vorhin schon erzählt hatte, dass es eben immer so eine Art Radikalo-Flügel und einen eher pragmatischen, angepassten, vielleicht etwas bürgerlichen gibt. Anita Augsburg und Lida Heimann, die gehörten also ganz klar in den radikalen Flügel der Frauenbewegung in der Kaiserzeit. Und Lida Heimann hat sich in Hamburg sehr stark für die Rechte von Prostituierten, von nicht-ehelichen Kindern und unverheirateten Müttern eingesetzt. Und das ist alles beschrieben. Sie waren in München gemeinsam aktiv und haben immer wieder radikale Forderungen eben erhoben. Und es ist interessant, dass die beiden auch eben sich ganz stark gegen diese ganzen Hurra-Patriotismus, der zum Ersten Weltkrieg hinführte, zur Wehr gesetzt haben. Also auch diese Verknüpfung, dass Frieden etwas ist, was unbedingt zu verteidigen ist, weil nichts mit Krieg zu gewinnen ist. In dem Buch wird auch beschrieben, die transnationale Solidarität, wie Frauen voneinander gelernt haben, wie die deutschen Frauen gelernt haben von den englischen Suffragetten, wie sie gelernt haben von den amerikanischen Feministinnen und so weiter. Und es ist also wirklich ein hinreißendes Buch, das ich allen ans Herz legen möchte.
Ja, plus eins. Ich finde das Buch auch großartig. Ich habe das in meinem feministischen Lesekreis im Studium in Hamburg gelesen und super.
Wunderbar. Vielleicht eben, ich denke häufiger so, man muss sich auch nochmal diese ganz ganz alten sozusagen Vorkämpferinnen vor Augen führen, wenn man wieder auf der Suche ist nach dieser Motivation und nach dem Mut und irgendwie nach dem Drive, kann man da, glaube ich, ganz viel heben.
Ja, dann sind wir damit am Ende unserer Folge angekommen. Liebe Katharina, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns über das sehr komplizierte Thema Versorgungslage beim Schwangerschaftsabbruch nochmal aufgeklärt hast. Und wir freuen uns sehr, wenn alle unsere Zuhörenden auch das nächste Mal wieder dabei sind.
War mir eine Freude, wie immer, mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank dir.